Guten Morgen. Wir befinden uns, wie ihr sehen könnt, immer noch in der Gemeindevisionsreihe. Einladen, dazugehören, wachsen, investieren. Und wir befinden uns heute nochmal beim Dazugehören. Und ich lese gerne nochmal vor, auch wenn ich weiß, dass ihr schon alle auswendig wisst natürlich. Wir feiern und genießen die Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Egal aus welchem Hintergrund Menschen kommen, sie finden in unserer Gemeinde ein Zuhause. Wir leben Gemeinde als Familie, die von gegenseitiger Liebe, starkem Zusammenhalt und dienendem Miteinander geprägt ist. Und ich habe die heutige Predigt zu diesem Thema mal überschrieben mit Rekapitulieren wir den Abendmahl. Denn genau das wollen wir heute machen. Wir wollen uns den Abend des Abendmahls mal etwas näher anschauen. Und wir finden diese Geschichte, diese Schilderung, ihr seht es in Matthäus 26. Ich lese den Text einmal vor, ihr könnt ihn aber auch mitlesen, ganz wie es euch genehm ist. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihn denen und sprach, trinkt alle daraus. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Ganz kurz eine Vorbemerkung. Ich glaube, den Text kennen viele und mir sind in der Vorbereitung doch ein paar Sachen aufgefallen in diesem Text, die ich aber mehr heute offen formulieren werde als Anregung oder als Frage, weil ich selbst nicht ganz sicher bin, will der Text das sagen und ich möchte ungern so viel in den Text hineininterpretieren. Deswegen gebe ich das als offene Frage oder Gedanken mit, vielleicht als kleiner Gedankenanregung und ihr könnt überlegen, genau was ihr damit macht sozusagen. Wir starten mit Vers 26. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Wir steigen hier sozusagen bei dem Festmahl der Jünger mit Jesus ein. Und das Mahl hat jetzt nicht nur eine Minute gedauert, das ging etwas länger. Und Matthäus macht deutlich durch dieses, während sie aber aßen, dass er jetzt auf eine zweite wichtige Begebenheit während dieses Essens hinweisen möchte. Ja, das erste Mal hat er schon in Vers 21 gesagt, während sie aber aßen. Und dann ging es um Judas, den Verräter, und das wurde ein bisschen erklärt. Und jetzt kommt hier eine zweite wichtige Sache während dieses Essens. Genau, vielleicht direkt am Anfang, falls jemand fragt, was ist denn das für ein Mahl, was sie hier feiern? Und ein Kommentar, wie ich finde, schreibt es ganz passend. Es ist ein Mahl nach einer eigenen Prägung, eine Art Stiftungsmahl des Bundes, des neuen Bundes. Denn es scheint kein reguläres Passamahl gewesen zu sein. Also das Mahl, was die Juden zur Befreiung aus Ägypten feierten. Denn A, befinden wir uns hier vermutlich am Donnerstagabend und die Passalämmer wurden erst Freitagnachmittag geschlachtet. Auch wird nirgends in dieser Stelle ein Lamm überhaupt erwähnt. Nur Luther übersetzt das mit Lamm, aber Lamm, das Wort steht da eigentlich gar nicht. Es gibt ja auch kein Deutewort zum Lamm in der Geschichte. Aber ein Deutewort zum Brot und das Brot war beim Passamahl eigentlich gar nicht, wurde nicht so wirklich betont. Und auch die Sündenvergebung, zu der wir hier später kommen, ist eigentlich kein Hauptziel des Passamahls. Und trotzdem finden wir hier im Ablauf des Mahles gleich starke Bezüge zum Passamahl. Vom Ablauf, der Becher, das Brot, Lobgesang. Das heißt, man könnte sagen, das Mahl, was Jesus hier feiert, ist vielleicht ein Mahl, das auf dem Passamahl basiert und beruht, aber eine eigene Prägung hat. Und ich meine, das ist ja auch logisch, denn Jesus wollte mit den Jüngern nicht an die Befreiung aus Ägypten in erster Linie denken, sondern an das, was er ihnen erzählt, was er machen wird, nämlich die Befreiung der Sünden. Also, Jesus nimmt hier das Brot, spricht den Segen, bricht das Brot und gibt es den Jüngern. Erstmal nichts Unübliches, sowas hat jeder Hausvater eigentlich beim Essen gemacht. Aber dieser Vorgang in der Reihenfolge erinnert eigentlich an eine ganz andere Geschichte, die mit der Passahzeit und mit der Kreuzigung nichts zu tun hat. Wer hat eine Idee an welche? Dieses, er nimmt das Brot, spricht den Segen, bricht es und gibt es den Jüngern. Ruft mal rein, wenn ihr eine Idee habt. Ganz genau, Speisung der 5000, 5 Brote, 2 Fische. Ich habe mich gefragt, ist das Absicht? Sollen die Jünger daran nochmal erinnert werden? Weil die Jünger bekommen ja dann den Auftrag, das Brot, was sie empfangen, bei der Speisung der 5000 ans Volk zu geben. Jetzt wird Jesus zum Brot, das gebrochen wird. Das gibt er seinen Jüngern weiter. Und danach bekommen die Jünger natürlich auch den Auftrag, das, diese Botschaft an das Volk weiterzugeben. Und bei der Speisung der 5000 wurde aus wenig ganz viele satt gemacht. Es ist hier nur Jesus, der auch ganz viele geistlich satt machen wird. Vielleicht bewusst geweckt, diese Schilderung? Bei einem gewöhnlichen Verlauf des Passamahls befinden wir uns jetzt gerade bei der Austeilung des Brotes etwa in der Mitte von diesem Mahl. Das hatte mehrere Stufen sozusagen und wir würden uns gerade in der Mitte befinden. Wie gesagt, beim normalen Passamahl hatte das Brot eigentlich nicht so die hohe Bedeutung. Aber hier bei Jesus bekommt es eine besondere Stellung. Dieses Brot ist sein Leib. Und übrigens auch Markus und Lukas schreiben das. Johannes geht darauf ein. Paulus übernimmt das dann im Korintherbrief. Das heißt, es gibt eigentlich gar keinen Zweifel. Jesus hat das Brot auf seinen Leib gedeutet. Das Brot stellt seinen Leib dar. Und zwar in einer prophetischen Dimension und das direkt doppelt, weil es deutet das Sterben von Jesu an. Sein Leib wird gebrochen werden bei der Hinrichtung. Psalm 22 hat das schon angekündigt, so wie man das Leibbrot bricht, um es anderen zu geben. Und zweitens wird sein Leib zur Speise, also ein geistliches Brot, das den Glaubenden zum ewigen Leben führt, so wie das Brot normale Speise war. Und das war ja eigentlich seit der Bergpredigt Zielpunkt der Botschaft Jesu, dass das kommen sollte. Und ich habe mich gefragt, da sind wir wieder bei so einer offenen Frage, fehlt vielleicht auch in dem Bericht und bei dem Essen deswegen das Lamm, weil das Opferlamm ja Jesus ist, das am nächsten Tag geschlachtet wird, so wie es 1. Korinther 5 schreibt, dass er jetzt das Passahlamm ist. Danach, und er nahm einen Kelch und dankte, gab ihn denen und sprach, trinkt alle daraus. Nun nimmt Jesus den Becher. Wir würden uns in der Passaliturgie jetzt bei dem dritten Becher befinden, dem sogenannten Segensbecher. Und interessant ist, 1. Korinther 10, wo es ja auch ums Abendmahl geht, spricht ja dann auch von dem Kelch des Segens, also sogenannten Segensbecher. Und Jesus fordert hier alle auf, daraus zu trinken. Und in dieser Aufforderung, dass alle gemeinsam daraus trinken sollen, steckt der Hinweis, dass sie alle eine Gemeinschaft darstellen. Und genau das tun wir ja beim Abendmahl auch. Alle, die am Abendmahl teilnehmen, wir sind eine Gemeinschaft durch Jesus. Und normalerweise hatte bei so einem Mahl wohl jeder seinen eigenen Becher. Allerdings, so wie das hier skizziert ist und beschrieben steht, kann man schon davon ausgehen, dass Jesus seinen eigenen Becher den Jüngern gab. Also es schon ein Gemeinschaftskelch war. Also auch das ergibt das Sinn, dass wir beim Abendmahl durchaus auch die Möglichkeit eines Gemeinschaftskelches haben. Und ich finde, es gibt auch auf anderer Weise Sinn, weil natürlich kann es doch nur Jesus' Becher sein, der weitergegeben wird und nicht jeder aus seinem eigenen, weil er es ja letztlich ist, der sein Blut vergießt. Und trotzdem möchte ich jetzt hier nicht so weit gehen und sagen, wir müssen beim Abendmahl ab sofort die Einzelkelche auf jeden Fall abschaffen. Denn erstens war das die Einsetzung des Mahles, das Original, bei dem Jesus selbst da war und seinen Becher gegeben hat. Zweitens feiern die mit zwei Handvoll Leuten, wir mit ungefähr 200, auch so Thema Rücksichtnahme, Nächstenliebe, Krankheiten. Und es gibt auch übrigens kein Verbot oder Aufforderung, dass es nicht einzelne Kelche sein dürfen. Ich würde da ganz entspannt sagen, die Einzelkelche machen unsere Gemeinschaft im Mahl nicht kaputt. Das dürfen wir auch so entgegennehmen. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und das deutsche Wort hier zum Kelch ist etwas umfangreicher als das zum Brot. Und das macht ein bisschen deutlich, guck mal hier, jetzt kommt der Höhepunkt des Mahles. Und wir haben hier eine Verbindung bei diesem Mahl zwischen Leib und Blut. Und das ist etwas Auffälliges, denn die Verbindung zwischen Fleisch und Blut, das war ein fester jüdischer Begriff für den Menschen. Aber das wäre in diesem Kontext des Mahles nicht so ganz passend gewesen, denn Fleisch und Blut kennzeichnen eben den Menschen als schwaches Erdenwesen eben im Abstand zu Gott. Und Jesus will ja genau das Gegenteil. Sein Sterben ist ein Hingang zu Gott. Es soll als eine göttliche Gabe zur Erlösung verstanden werden. Es handelt sich hier um sein Blut des Bundes. Und es geht hier um den neuen Bund, der in Jeremia 31 schon angekündigt wurde. Es kann ja jetzt auch nur der neue Bund sein, weil der alte wurde ja schon geschlossen. Das war ja schon ein paar Jahre her. Und trotzdem wird man auch hier an den alten Bund erinnert. Denn bei Mose, in 2. Mose 24, da hieß es, darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe, das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Und dieser neue Bund übertrifft den alten Bund als Erfüllung endzeitlicher Verheißung. Das finden wir auch in Hebräer 9. Übrigens, das finde ich ganz interessant, werden wir auch noch eine andere Geschichte aus der Bibel erinnert. Ich finde das manchmal interessant, wie das so zusammenspielt. Denn der Priesterkönig Melchisedek, und das Neue Testament sagt immer wieder, dass Jesus nach der Art, nach der Ordnung Melchisedeks ist. Melchisedek gibt Abraham Brot und Wein heraus, durch den einmal alle Menschen gesegnet werden sollen. Und jetzt kommt Jesus, der genau dieser Segen ist, und er gibt seinen Jüngern Brot und Wein heraus. Das fand ich zumindest interessant. Und Jesus, der hier das Kreuz erwartet, sagt ohne Umschweife, dass sein vergossenes Blut den neuen Bund Gottes mit den Glaubenden begründet. Und eine Mitwirkung der Jünger gibt es hier nicht. Wir haben gerade die Stelle noch gehört, Mose hat da irgendwie mitgewirkt bei dem Bund. Das gibt es hier nicht. Einzig und allein Jesus Christus selbst, sein Blut begründet den neuen Bund. Und das ist gut, weil er deswegen auch gerade so felsenfest und unzerstörbar ist, weil er ihn begründet. Als nächstes, Martin, kannst du sonst einmal weiterdrücken? Super, danke. Als nächstes finden wir hier in diesem Vers das Wort viele, aber eben nicht alle. Und es gibt Ausleger, die sagen, ja, viele meint alle, es inkludiert alle. Allerdings sprechen wohl die meisten Argumente dafür, dass es viele meint, eben nicht alle. Ist natürlich die Frage, warum steht da viele und nicht alle? Vielleicht wollte Jesus es einfach bewusst offen formulieren. Vielleicht soll es aber auch einen Bezug zu Jesaja 52, 53 bilden, wo ja schon der Gottesknecht angekündigt wird. Und auch dort steht schon, dass er vielen Gerechtigkeit schaffen wird. Also vielleicht sollte hier bewusst ein Bezug zu Jesaja 52, 53 gebildet werden und gezeigt werden, ja, das tritt jetzt ein. Oder wird hier einfach schon angedeutet, dass nicht alle dieses Blut annehmen werden, dass es jeder kann, aber es nicht alle werden. Als nächstes finden wir noch den Begriff vergossen, in welchem zwei Bedeutungen zusammenfließen. Einmal der Hinweis auf das durch Gewalt veranlasste Blutvergießen eines Märtyrers und der Hinweis auf das Ausgießen eines Opfers. Und der Opfergedanke wurde auch in Jesaja 53 im Alten Testament schon mit dem Gottesknecht verbunden. Das heißt, man könnte diesen Vers auch eigentlich so übersetzen: Ich sterbe den gewaltsamen Tod eines Märtyrers, weil ich mein Leben für viele zum Opfer bringe. Und das macht Jesus nicht einfach so, sondern der Vers sagt es, es gibt ein Ziel. Und das Ziel ist die Sündenvergebung. Auch das hat das Alte Testament schon angekündigt, 3. Mose, Jesaja, Daniel, Jeremia. Und Jesus selbst hat ja die Sündenvergebung zu seiner Lebzeit praktiziert. Er hat Sünden vergeben. Und jetzt wird der Zugang zur Vergebung von Sünden die große Gabe des neuen Bundes. Das feiern wir ja bis heute. Das ist das, was das ganze Neue Testament feiert. Und dieser Opfertod von Jesus ist ein Sühnetod, der uns von den Sünden befreit, der die Sünden wegnimmt, der sie sühnt. Und schon vor 15 Jahren gab es Theologen, die sich die Frage gestellt haben, ach, ist denn dieser Sühnetod wirklich noch nötig? Also muss es denn wirklich sein? Ja und nochmal ja. Ohne ein Opfer, das die Schuld wegnimmt, gibt es keine Sündenvergebung. Gott ist heilig. Er kann nicht einfach sagen, Schwamm drüber, weg damit. Es musste ein Opfer geben für die Sündenvergebung. Ohne den Tod, ohne das Opfer von Jesus, keine Sündenvergebung. Es gibt keinen anderen Weg. Und wer das streichen möchte, kann auch direkt die ganze Bibel in die Tonne werfen. Ohne seinen Tod kein Leben. Und wisst ihr, wenn wir in der Bibelschule eine Frage an unseren Dozenten hatten und er hatte zwar eine Meinung, aber war sich selbst nicht so ganz sicher, dann hat er immer seine Meinung kundgetan und hat danach gesagt, aber dafür würde ich nicht leiden. Aber wenn es eine Aussage gibt, eine Wahrheit, für die wir bereit sein sollten zu leiden, dann ist es genau das, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist für unsere Schuld, dass sein Tod ein Sühnetod war, um die Schuld wegzunehmen. Und das finde ich ganz interessant. Ich bin ja für die junge Generation hier zuständig. Und bei Kindern, wenn man eine Geschichte erzählt, ist immer gut, was Visuelles zu haben. Und es gibt die sogenannten Gegenstandslektionen. Da gibt es auch Bücher drüber. Also wie man einen Gegenstand aus dem Alltag nimmt und zählt dann was Geistliches, Theologisches dazu. Und Jesus macht hier eigentlich genau das Gleiche. Er ist so ein bisschen der Vorreiter. Er nimmt Brot und Wein als Gegenstände beim Essen und erklärt daraus, was sie für eine Bedeutung haben, was er tun wird. Ich aber sage euch, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Jesus ist an diesem Abend, obwohl er ja weiß, was kommt, trotzdem mit der Zukunft beschäftigt. Es geht ihm nicht mehr nur um die Vergangenheit oder um die Einzelheiten der Prozesslage, nein, um die Zukunft, die sein Sterben eröffnen wird und wo die Vollendung der Wege Gottes naht. Und Jesus sagt hier in diesem Vers eigentlich drei Dinge. Einmal nimmt Jesus Abschied. Und das war auch das letzte Mal mit seinen Jüngern. Er wird keinen Wein bei einem festlichen Mahl mehr trinken. Selbst den Betäubungswein lehnt er ja ab. Interessant ist, dass immer nur vom Gewächs des Weinstockes gesprochen wird oder von dem Kelch. Auch das Wort Wein an sich wird eigentlich gar nicht erwähnt. Und auch da habe ich mich gefragt, warum? Jesus hatte sich schon vorher als Weinstock bezeichnet. Sollte das eine Erinnerung nochmal an die Jünger sein? Egal was jetzt kommt, bleibt an mir dran. Oder soll der Fokus mehr auf dem Becher liegen, den alle nehmen, anstatt auf dem Wein an sich? Oder vielleicht auch schon wegen solcher Erfahrungen, die später in Apostelgeschichte 2 kommen, dass die anderen Menschen die Christen für betrunken hielten und dass man deswegen beim Abendmahl auch nicht zu viel vom Wein reden wollte? Auf jeden Fall nimmt Jesus hier Abschied mit diesem Vers. Das ist die eine Sache. Und die zweite ist, Jesus blickt schon voraus auf die Gemeinschaft mit den Seinen in der Endzeit. Das heißt, Jesus hat hier die völlige Gewissheit der Auferstehung. Und nicht nur seine Auferstehung, sondern auch die Auferstehung der Apostel, die mit ihm im Reich Gottes leben werden. Auch da hat er ganz klare Gewissheit. Jetzt ist natürlich immer die Frage, alle Apostel, was ist mit Judas? Da der in unserem Abschnitt nicht vorkommt, werde ich da jetzt nicht in aller Tiefe drauf eingehen. Ich persönlich vermute leider, dass Judas nicht dabei sein wird, aber ich bin auch froh, dass ich das nicht zu entscheiden habe. Und wen das mehr interessiert, können wir gerne nach dem Gottesdienst ein bisschen drüber quatschen. Ich habe da ein, zwei Sachen gelesen. Genau. Und sie werden im Himmel, das ist jetzt für alle Weintrinker gut, Wein trinken. Wir lesen in Offenbarung 22, dass es Pflanzen geben wird, ob der Wein jetzt genauso sein wird wie hier. Vielleicht ja viel besser, weiß ich nicht. Mir gibt das auf jeden Fall Hoffnung, dass es im Himmel auch Bier geben wird. Weil ich mag kein Wein und dann wäre das ja cool. Nun aber die Frage, wie ist das mit dir? Jesus geht auf das Schlimmste zu und hat seine Auferstehung im Blick. Hast du, hab ich, meine persönliche Auferstehung im Alltagstrubel noch im Blick? Haben wir noch im Blick, machen wir uns noch bewusst, freuen wir uns da noch drüber, dass wir irgendwann Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes haben werden? Du kannst hier in Deutschland nicht einfach mal an einen Politiker oder an einen hohen Sportler rangehen und wir werden Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes haben. Und das Dritte ist, er geht bewusst der Vollendung des Gottesreiches entgegen. Das Reich des Vaters wird kommen. Jesus ist dem ganz gewiss. Und Gott im Himmel bleibt sein Vater, was auch immer in den nächsten Stunden und Tagen geschieht. Und das gilt auch für dich und das gilt auch für mich. Das Reich des Vaters ist schon da durch Jesus und es wird in seiner Vollendung kommen. Da kann die Welt sich auf den Kopf stellen, Hampelmänner machen und alles verleugnen. Es gibt keine Alternative. Das Reich des Vaters wird kommen und wir dürfen uns darauf verlassen und dürfen daraus Hoffnung ziehen. Wie cool ist das denn? Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Hier auch wieder, wenn Sie sich an die Passaliturgie gehalten haben, dann wird das Loblied der zweite Teil des sogenannten Hallel gewesen sein. Das war Psalm 115 bis Psalm 118. Und das Interessante ist, dass sie beim Einzug von Jesus in Jerusalem auch schon Teile aus Psalm 118 gesungen haben, nämlich ab Vers 25. Und das heißt, der Ein- und Auszug von Jesus in Jerusalem wird von diesem messianischen Psalm gerahmt, was deutlich macht, da kommt und geht der Messias. Und der Gang an den Ölberg schien für die Jünger und Jesus ein üblicher Gang gewesen zu sein. Allerdings scheint es so, dass Jesus nicht wie sonst in dieser Nacht noch bis nach Bethanien an den Ostabhang wollte, sondern am Westabhang blieb, wo eben das Grundstück Gethsemane ist, wo ja dann die Geschichte weitergeht. Und dieser Aufenthaltsort war gegebenenfalls etwas ungewöhnlich und gegebenenfalls hat Judas den verraten. Ich finde, das ist so eine kleine Antwort, falls ihr euch, so wie ich schon mal gefragt habe, warum brauchte man überhaupt diesen Verräter? Also jeder wusste doch, wer Jesus war. Der hat so viele Wunder getan. Warum braucht es jemanden, der sagt, das ist Jesus? Vielleicht ist das eine Teilerklärung, eben weil der Ort ein bisschen ungewöhnlich war. Vielleicht, weil es dunkel war. Die hatten ja noch nicht Taschenlampen und Handys, dass jemand zeigen konnte, an diesem Ort ist er und genau der ist es. Nun ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Ich glaube, die ist den allermeisten bekannt. Was machen wir jetzt damit? Und ich habe drei Dinge mitgebracht. Für die erste nehme ich nochmal die Überschrift dieser Predigt. Rekapitulieren wir das Abendmahl und möchte einen Begriff davon hervorheben, nämlich das Kapitulieren. Denn das Abendmahl ist eine Kapitulation, ein Aufgeben. Und daran dürfen wir uns beim Abendmahl immer wieder erinnern. Denn auf der einen Seite hat Jesus sich aufgegeben für dich, für mich. Er hat sich geopfert. Der Sohn Gottes, der nichts falsch gemacht hat, gibt sich hin und stirbt. Und auf der anderen Seite geben wir auf beim Abendmahl. Wir geben auf, zu denken, dass wir es alleine schaffen könnten, zu Gott zu kommen. Wir geben es auf, dass wir denken, wir könnten diesem Bund irgendetwas hinzufügen. Es bleibt nur die Aufgabe und diese Tat von Jesus im Abendmahl anzunehmen. Und das Zweite ist Dazugehören. Wir befinden uns in der Visionsreihe und da sind wir gerade bei Dazugehören. Und das ist es. Durch das, was Jesus getan hat, gehörst du zur Gemeinschaft dazu. Du gehörst nicht dazu, weil du in der FEG gehst oder weil du schaffst, 90% der Sonntage hier zu sein. Du gehörst einzig und allein dazu, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, durch das, was wir im Abendmahl feiern, wenn du das annimmst. Wie viel Frucht das Dazugehören bringt, das steht auf einem anderen Blatt, ist ein anderes Thema. Aber Dazugehören tust du nur durch sein Blut. Und das Letzte ist Feiern. In der Vision heißt es, wir wollen die Beziehung zu Gott genießen und feiern. Und wenn nicht das Abendmahl Beziehung zu Gott ist, ja was denn dann? Und wie sieht es bei dir aus? Ganz ehrlich, freust du dich noch aufs Abendmahl, wenn hier Abendmahl gefeiert wird? Oder bist du vielleicht eher verkrampft und denkst, oh, bloß nichts falsch machen? Jetzt aber nicht lachen im falschen Moment. Jetzt nicht bewegen. Ich muss sagen, mir geht's häufig so, dass ich mich gar nicht mehr aufs Abendmahl wirklich freue. Und ich glaube, das hat zwei Dimensionen. Ja, dass das Abendmahl andächtig ist, hat seinen Platz, keine Frage. Aber ich glaube, dass das hier bei uns in der Gemeinde manchmal zu sehr im Vorrang steht und die Freude darüber, über was wir da gedenken und was das eigentlich für Auswirkungen hat, manchmal ein bisschen untergeht. Und ja, das hat was mit der äußeren Gestaltung zu tun und wir werden heute schon kleine Veränderungen auch haben. Und wenn du da ganz konkrete Ideen hast, kannst du gerne Stefan oder mir auch eine Mail schreiben. Aber ich glaube, dass das in erster Linie auch was mit deiner inneren Einstellung zu tun hat, mit meinem eigenen Herzen. Machen wir uns noch bewusst, was Jesus da wirklich getan hat und was das für Auswirkungen hat. Deine Schuld ist weg, du wirst Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes haben. Und laden wir den Heiligen Geist noch ein oder Jesus, dass er uns Freude ins Herz schenkt beim Abendmahl? lasst uns doch gemeinsam das Abendmahl auch heute wieder mehr innerlich und äußerlich feiern. Und deswegen habe ich eine ganz praktische Sache mitgebracht. Gleich beim Abendmahl lade ich dich ein, dass du vielleicht nicht nur auf den Boden guckst, sondern mal deinen Nachbarn anguckst, vor dir, hinter dir, neben dir, und ihn fragst, was feierst du im Moment an Jesus am allermeisten? Vielleicht ein Erlebnis aus der Woche? Vielleicht irgendeine Grundeigenschaft von Jesus? Was auch immer. Lasst uns doch ein bisschen darüber austauschen, was wir an Jesus am allermeisten feiern. Denn auch für das Abendmahl gilt, alle Ehre König Jesus. Amen.